ich hasse WhatsApp-Sprachnachrichten. So, jetzt ist es raus. Ich weiß, damit bin ich auch nicht ganz so alleine. Und zum Glück gibt es ja KI und es gibt gewisse Tools, mit denen es relativ simpel ist, KI-Automatisierung zu machen. Und eine dieser Automatisierungen, die habe ich tatsächlich mal gebaut. Und zwar hat die WhatsApp-Sprachnachrichten automatisch transkribiert. Bedeutet, ich musste die Sprachnachrichten nicht mehr hören, sondern habe von einem Tool im Grunde das Transkript bekommen und konnte sie ganz entspannt lesen. Cooler Use Case, dachte ich, den teile ich doch mal mit der Community. Und nachdem ich einen LinkedIn-Artikel darüber geschrieben hatte, rief das direkt alle 80 Millionen ehrenamtlichen DatenschützerInnen des Landes auf den Plan. Die natürlich gesagt haben, das kannst du nicht machen, das geht gar nicht, das ist höchst illegal. Ja, um ehrlich zu sein, nutze ich das Ding heute nicht mehr, auch weil ich ein bisschen unsicher bin, ob das denn jetzt so erlaubt ist oder nicht. Aber vielleicht können wir in der heutigen Folge mal klären, inwiefern das legal ist und inwiefern KI da auch Grenzen setzt, beziehungsweise die Gesetzgeber. Und dazu begrüße ich heute Maria Schulz. Maria Schulz ist Master of Science. Sie ist zweifache LLM. In dem Fall steht das nicht für Large Language Model, sondern für die juristische Ausbildung. Und sie forscht zu KI und Recht. Was sie sonst alles noch macht, das kann sie uns jetzt schon selbst erklären. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Kollegin KI, liebe Maria Schulz.
Ja, danke Max und danke für die kurze Intro. Ja, wie du schon sagtest, ich führe zwei Leben. Ich habe einmal einen Hut auf als Unternehmensberaterin und Gründerin und einen Hut auf als Forscherin im Bereich von KI-Regulierung und Governance. Und ja, kurz vorab, das ist hier keine Rechtsberatung. Es ist einfach nur meine Meinung dazu. Ja, das muss ich echt vorab nehmen. Ja, tatsächlich, also wie du schon sagtest, KI ist überall und KI wird häufig genutzt und teilweise in rechtlich, ich sag mal jetzt fraglichen Dingen, weil KI natürlich mit sich auch sehr, sehr viele rechtliche Fragen mitbringt. Also du sagtest jetzt zum Beispiel Datenschutz. Mhm. Das ist für viele natürlich auch ein großes Ding. Was führt ich an die KI? Und du hast jetzt fremde Sprachnachrichten in einen Bot gefüttert, ohne höchstwahrscheinlich vorab dann die Leute zu fragen, ob das in Ordnung wäre.
Natürlich nicht. Ich wurde ja auch nicht gefragt, ob es okay ist, für mich Sprachnachrichten zu empfangen.
Ich bin vollkommen bei dir. Also ich mag das auch nicht. Also Sprache und Datentraining sind im rechtlichen Bereich generell so eine Frage, was darf eine KI bekommen, womit darf sie gefüttert werden, womit darf sie überhaupt trainiert werden, wie sammle ich die Daten, was ist ein Consent oder beziehungsweise eine Zusage seitens des Nutzers, wie weit dürfen die Large Language Models überhaupt gehen, vor allem angesichts der Tatsache, dass die meisten nicht in der Europäischen Union sind und generell das Recht ein bisschen anders verstehen. Na, also wir haben jetzt Mistral zum Beispiel in Frankreich. Wenn du datenschutzkonforme KI möchtest oder generell EU-konforme KI, dann wäre Mistral die Option. Nichtsdestotrotz bleibt es ja bei den einzelnen Use Cases zu betrachten, was da reingehört und was nicht.
Ich habe das natürlich über OpenAI gemacht, über Whisper, ja. Und ich sag mal, wenn ich das einfach über ein europäisches Large Language Model gemacht hätte, dann wäre es kein Problem gewesen?
Nee, das ist generell ein Problem. Weil das ist genau, also dir wurden Daten anvertraut in einem anderen Nutzenvolumen sozusagen. Das war eine Sprachnachricht, was dir dann vertraulich persönlich zugeschickt worden ist und du hast dann, ich möchte jetzt ungern dir irgendwas vorwerfen, aber in diesem Fall missbraucht und jetzt nenne ich die KI damit befüttert. Und ich bin mir gerade nicht sicher, Max, ob du überhaupt das live schalten willst.
Doch, klar, warum nicht? Ich meine, guck mal, ich denke, also ich baue ja eine ganze Menge Kram mit KI, ja, und ich denke mir, wenn ich das bauen kann, dann kann das eigentlich jeder bauen. So, und was gemacht werden kann, das wird ohnehin gemacht. Und ich glaube, gerade diese Unklarheit, die da noch herrscht, was man eigentlich darf, unter welchen Voraussetzungen man das darf, und genau solche Fragen wie, wenn ich das einfach alles in der EU mache, ist doch alles legal, gar keine Probleme, oder? Das sind doch die Sachen, die wir gesellschaftlich auch noch gar nicht genug behandeln. Deshalb lass uns da vielleicht einfach mal einsteigen und drüber sprechen. Du berätst auch Unternehmen und da geht es vermutlich auch häufig dann um solche Rechtsfragen. Wie geht man eigentlich mit Daten um? Was muss man eigentlich beachten? Oder kannst du vielleicht so ein bisschen erklären, was du eigentlich beruflich ganz konkret machst?
Gerne. Also primär mache ich ja Projekt- und Programmmanagement und Beratung im Bereich von Automatisierung, Daten und AI. Also ich mache per se keine Rechtsberatung. Ich bin, weil ich keine, auch in Deutschland keine zugelassene Rechtsanwältin bin. Wollte ich auch nicht. Was ich aber in meiner Forschung mache, ist eher eigentlich auch kein klassisches rechtswissenschaftliches Forschen, sondern ich mache Regulation by Design. Das ist im Bereich von Rechtsinformatik. Und wenn ich Unternehmen berate, dann geht es eher genau darum, wie entwickle ich meine AI oder wie setze ich dann sozusagen zum Beispiel meine Datenstrukturen so auf, dass die konform und compliant sind. Also Regulation by Design, du kannst ja alles regulieren heutzutage und du kannst dann elendiglange Gesetzestexte schreiben und sagen, das ist verboten und das ist erlaubt, aber Gesetze sind an sich sehr, sehr schwammig geschrieben, sehr breit gefächert, viel Raum für Interpretation und da ist häufig auch seitens der Softwareentwicklung die Frage, naja, wie gehe ich denn damit um? Wie entwickle ich mein System, dass mein System als solches an sich rechtskonform agiert? Und da kommen halt Rechtsinformatiker wie meine Wenigkeit ins Spiel, die dann die Unternehmen auch beraten können, wie das letzten Endes umgesetzt werden kann. Also die schwammigen, fluffigen rechtlichen Anforderungen in etwas Greifbares in Form von Requirements Engineering oder Anforderungsmanagement zu transkribieren und zu sagen, hier, so kannst du das gestalten.
Okay, das ist spannend. Was sind da so konkrete Fragen? Oder was für Unternehmen berätst du? Da darfst du drüber reden. Kannst du ein Beispiel nennen mit so einem konkreten Regulierungsvorhaben beziehungsweise so einer Advice, die du gegeben hast in dem Use Case?
Ja, gerne. Also es ist von bis. Ich berate kleine Unternehmen. Ich hatte zum Beispiel eine Kette an Arztpraxen. Dann sind es Mittelständler bis zu Großkonzernen, die im DAX-Bereich liegen. Wie gesagt, ich mache ja primär Projekt- und Programmmanagement, dass ich dann halt sozusagen solche Projekte und Programme aufsetze. Und on top dazu kommt halt diese Beratungskomponente.
Ich finde Arztpraxen finde ich ein ganz spannendes Beispiel. Also mir sind da Use Cases bekannt, die gerade so Dokumentation von gewissen Themen beinhalten. Also wie kann man Dokumentation automatisieren, mit KI vielleicht auch optimieren? Ja. Und das ist ja vielleicht dann gar nicht so weit hergeholt von dem Use Case, den ich am Anfang genannt habe, weil das ja, glaube ich, viel auch mit Voice-to-Text geht. Ne? Also der Arzt macht Befund, ja, oder die Ärztin, die sprechen dann im Grunde in einen Voice-Recorder rein und das Ganze wird von einer KI transkribiert, ja, und dieses Transkript wird dann in einen Bericht umgewandelt. Kann man sich das so ungefähr vorstellen mit Use Cases, die du dann in dem Sinne auch begleitest?
Also Arztpraxen ersticken gerade an Bürokratie. Da fängst du von Patientenblättern auszufüllen bis zu tatsächlich Terminkoordination und. Die müssen ja wirklich angefangen von Aufklärungsblättern bis hin zu Abrechnungen enorm viel Papierkram ausfüllen. Und da überall könnte tatsächlich ein Use Case sein. Und da kommen wir auch natürlich zu der Frage, sowas muss auch compliant gestaltet werden, weil du dann in viele, 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 viele Bereiche reinlaufen kannst, wo du dann entweder im Medizinrecht dann verklagt werden kannst oder DSGVO oder mittlerweile auch AI Act und. Dadurch, wie gesagt, nochmal zu betonen, wichtig, ich mache keine Rechtsberatung, sondern ich mache eher
Beratung. Wir schreiben es in den Titel.
ja, es ist wichtig. Ja, ich mache aber tatsächlich Anforderungen und eher Systemgestaltung, sodass das, sodass die Unternehmen tatsächlich, falls in irgendeiner Form Fragen auftauchen, auch compliant sein können und die Compliance vorweisen können. Was ich jetzt gerade erlebe, auch auf dem Markt, das ist vor allem im AI-Bereich, du weißt selber, jeder springt gerade auf den Zug, ohne zu verstehen, welche Komplikationen hat eine AI, wie weitreichend sind die Folgen. Entwickeln, es ist Low-Code. Du sagtest das selber, das ist ganz einfach und jeder kann es machen. Es heißt aber nicht, dass jeder es machen sollte.
das ist schon mal eine gute Aussage. Ich werde es trotzdem machen. Nein, also,
Max, du bist eine Ausnahme.
Ja, na klar, danke.
Weil du machst danke. Nein, dir liegt das ja am Herzen. Du machst es ja, weil wir hatten schon die Diskussion drüber gehabt, du machst es, weil du wirklich Mehrwert da siehst, auch für dich und für die Gesellschaft.
Genau, und natürlich, danke dir, und ja klar, und in solchen Fällen finde ich es ebenfalls auch wichtig, dass man darüber diskutiert, weil wie gesagt, was möglich ist, wird aus meiner Sicht gemacht, und dann lasst uns drüber sprechen, was das für uns als Gesellschaft bedeutet, ja, dass plötzlich 80 Millionen potenzielle KI-EntwicklerInnen in diesem Land leben und man wirklich ohne, sage ich mal, eine lange Ausbildung, die man vor wenigen Jahren ja noch brauchte, um sowas in der Art zu machen, heute genau solche Automatisierung bauen kann. Man kann sich die zusammenstecken. Ich habe damals das Tool Zapier genutzt. Da gibt es mittlerweile eine ganze Menge andere, auch DSGVO-konforme, die jetzt dann irgendwie in Europa sind und die man möglicherweise auch auf seinem eigenen System installieren kann. Also so On-Prem-Lösungen. Und das finde ich immer eine ganz spannende Sache, weil man dann immer Unternehmen ja auch damit abholen kann, sagen kann, hey, das ist hier Open Source und das kann auf euren Systemen liegen und das macht es ja gleichzeitig legal. Aber das ist ja ein Trugschluss, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
Naja, das ist, du darfst ja nicht vergessen, also es gibt ja den Vertrag oder beziehungsweise die Nutzungsbedingungen von Open Source, aber so wie du das nutzt und wofür du das einsetzt, dafür bist du selber verantwortlich.
Lass uns mal ein bisschen tiefer gehen, was Unternehmen eigentlich beachten sollten, wenn sie jetzt wirklich sagen, okay, ich stelle jetzt mal meinen Angestellten hier Copilot zur Verfügung, weil Microsoft das ja im Grunde irgendwie hier bereitstellt und alle haben jetzt KI. Kann ich das einfach machen? Muss ich da irgendwas bei beachten oder kann ich sagen, okay, fire and forget, hier ist das Tool und jetzt seid mal bitte alle schön produktiv?
Ja, also Fire and Forget funktioniert, glaube ich, bei AI nicht. AI hat weitreichende Folgen, wie wir arbeiten, wie wir denken und wie wir zum Beispiel auch mit unserer Arbeit die Modelle eventuell verbessern oder verschlechtern. Ne? AI Act fordert auch in einem der Artikel auch AI Literacy, eine verpflichtende AI Literacy für Unternehmen, und ich finde das eigentlich ganz gut so, weil wenn du zum Beispiel jetzt China betrachtest, die führen AI Literacy in den Grundschulen schon mal ein, und in Deutschland, es gab mal Statistiken, und natürlich mal mehr als 50%, also es ist schon auch ein Weilchen her, aber da haben die Menschen tatsächlich die AI selber noch nie benutzt.
Kannst du einmal kurz erklären, was mit AI Literacy gemeint ist?
Unter AI Literacy versteht man einfach ein Wissen über AI, was ein bisschen hinaus als rudimentär geht. Also da sollte schon berücksichtigt werden, dass Menschen verstehen, welche Form von AI gibt es. Die meisten kennen nur LLMs oder ChatGPT, und das ist das Einzige, was sie kennen. Es gibt verschiedene andere AI-Typen. Darunter, also zum Beispiel Reasoning oder Symbolic AI, Machine Learning als Basis für die LLMs. Was noch zu AI Literacy definitiv gehört, ist tatsächlich auch die Folgen einer KI zu verstehen. Also was bedeutet das für uns als Sozium? Was bedeutet das für mich als Arbeitnehmer zum Beispiel oder als Arbeitgeber? Welche Gefahren verbergen sich in einer KI? Wie muss ich mit dem Output umgehen? Also gibt es da ein Bias, sodass dann die Menschen auch sowas im Output erkennen und dass die dann auch vielleicht unbiased Prompts generieren, weil es ist ja Garbage in, Garbage out. Ja, und letzten Endes, wofür benutzt man das? Also wofür, was sind die Use Cases, wo lohnt es sich, wo nicht?
Also aus Unternehmersicht, wenn ich jetzt sage, okay, ich setze meinen Leuten irgendein KI-System vor die Nase und sagt, arbeitet damit, habe ich eigentlich auch die Verantwortung, die Leute in Sachen AI-Literacy aufzuschlauen. Also ich müsste eigentlich KI-Kompetenz fördern, wie es ja im AI-Act, ich glaube, es ist Artikel 4, der das ja ganz grundsätzlich sagt, ne, Leute, die KI benutzen, müssen eine gewisse KI-Kompetenz innehaben. Müsste ich eigentlich dafür sorgen, dass diese KI-Kompetenz vorhanden ist, um da rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Jetzt mal unabhängig davon, was passiert, wenn man das Recht nicht einhält und wie das dann alles kontrolliert werden soll, weil da ist ja, glaube ich, auch noch nicht ganz klar, welche Behörden das hier dann am Ende auch in Deutschland die Einhaltung kontrollieren sollen. Wie stelle ich das denn überhaupt an? Weil der AI-Act selbst ist ja relativ, wenn wir uns mal jetzt so ein bisschen eher auf die Gesetzeslage fokussieren, der AI-Act selbst ist ja gar nicht so konkret. Der sagt ja einfach, okay, KI-Kompetenz muss im Grunde geschult werden. Jetzt hast du schon gesagt, AI-Literacy, das sind eigentlich ganz viele Punkte. Ja, das ist, was ist Bias? Wie gehen wir mit den Folgen von KI um? Was kann da im Grunde alles bei rauskommen? Und was hat das für Einflüsse auf uns als ArbeitnehmerInnen, ArbeitgeberInnen und natürlich die Gesellschaft? Aber wie kann man sicherstellen als Arbeitgeber, dass man im Grunde, sag ich mal, eine KI-Schulung zusammenstellt, wo Angestellte wirklich genau diese Inhalte, die rechtlich ja eigentlich gewünscht sind, sicherstellen kann. Hast du da irgendwie einen Tipp?
Das Gesetz wird dir das nicht sagen. Auch ein Kommentar zu einem Gesetz wird dir das auch nicht sagen. Mhm. Denn Gesetze werden so geschrieben, dass da Raum für Interpretation besteht. Mhm. Die meisten, die sich damit auseinandersetzen, das sind entweder Kollegen aus dem Forschungsbereich, aus den Bildungswissenschaften, oder das sind Menschen aus dem Managementbereich, die zum Beispiel im Change-Management-Bereich arbeiten. Das sind aber auch Juristen, die dann versuchen, halt rein zu interpretieren, was eventuell ein Gesetz abdecken muss. Und das ist die Kombination von dieser Schwarmintelligenz, die dann eventuell dem Unternehmen helfen kann, eigene Trainings zu gestalten. Wie gesagt, solange dein Training existiert, ist es schon mal ein Anfang.
Aber das klingt doch total stressig. Also als Unternehmer muss ich mich doch fragen, oh Gott, also eigentlich würde ich gern wissen, okay, was muss ich machen, damit meine Leute hier KI nutzen können und damit am Ende, keine Ahnung, 15-20% effizienter werden. So, was für eine Schulung muss ich denen anbieten? Was kostet die Schulung und wann hat sich mein Investment ausgezahlt? Das ist doch eigentlich, wie man als Unternehmer denkt. Jetzt ist das ja so eigentlich gar nicht möglich zu beantworten, wenn du sagst, man muss ja erstmal den Anfang machen und sich im Grunde vielleicht auch gar nicht mal so am Gesetz orientieren, sondern an Studien. Was würdest du da konkret raten? Wie können Unternehmer anfangen, genau solche Fragen zu klären?
Also zwei Sachen. Einmal ist das Gesetz, ich bin vollkommen bei dir. Die Unternehmen möchten natürlich effizienter werden und die Unternehmen möchten natürlich, dass die Menschen auch effizient KI nutzen. Aber darum geht es nicht im Gesetz. Also AI Act oder die KI-Verordnung, das ist ein Produkthaftungsgesetz und es geht darum, dass die Menschen, wenn sie schon, also die KI-Kompetenz soll so weit gehen, dass die Menschen, die KI nutzen, einfach kein Schlund damit betreiben und dass da jetzt kein großer Schaden besteht, wenn in irgendeiner Form Produkte mit einer AI-Komponente auf den Markt gebracht werden. Wenn du aber als Unternehmer deine Effizienz steigen möchtest, dann müsste man natürlich spezielle Schulungen für die Mitarbeiter entweder anbieten oder sich selber die Frage stellen, was ist denn das, was ich automatisieren möchte? Und dann ist es KI hin oder her. KI ist ja nicht neu. Also es gab ja schon davor Automatisierung und es gab auch davor schon Digitalisierung und du hast höchstwahrscheinlich, also ich habe in meiner Praxis häufig gemerkt, dass man irgendein Tool wieder eingeführt hat, die Menschen überhaupt nicht trainiert hat und dann hat man am Ende einfach etwas Teures gekauft, was am Ende gar nicht gelebt wird, weil die Prozesse im Unternehmen zum Beispiel nicht angepasst werden oder wurden. Also wenn man jetzt Effizienz steigern möchte, dann hat das wenig mit dieser KI-Kompetenz, so wie die im Gesetz steht und verstanden wird, sondern mehr mit dem Change-Management, mit Prozessen im Unternehmen, mit Training von den jeweiligen Mitarbeitern, die dann drauf geschult werden, die neuen Prozesse oder die neue Automatisierung dann end-to-end durchzuführen und auch zu leben.
Okay, also es ist empfehlenswert, nicht einfach so einen Max ranzulassen, der sich mal eben einen kleinen WhatsApp-Bot baut, der Dinge dann irgendwie, transkribiert, sondern tatsächlich ein Projektmanagement zu haben und dann zu schauen, was genau möchte ich hier eigentlich machen, mit welchem Outcome und was für Expertise brauche ich da im Zweifel auch für. Und dann kann man sich wohl ja an den Regularien orientieren. Was gibt es denn so für Zertifizierung für solche Dinge? Wenn ich jetzt anfange irgendwie meinen WhatsApp-Bot zu verkaufen, sage ich mal. Ja, ich möchte das nicht nur als so kleines Spaßprojekt bei LinkedIn posten und irgendwie mir selbst ein bisschen Zeit sparen, indem ich Sprachnachrichten transkribieren lasse. Was könnte ich denn machen, wenn ich sage, ich möchte das ganze Ding jetzt verkaufen?
Da gibt es ja auch zwei Möglichkeiten, wie du das angehen kannst. Also einmal kannst du dich als Unternehmen zertifizieren lassen und da sprechen wir von ISO 42001. Da kannst du sicherstellen, also wenn du zum Beispiel durch so ein Auditing durchgegangen bist und deine Zertifizierung als Unternehmen bekommst, dann können deine Kunden sicher gehen, dass du bestimmte Normen oder bestimmte Arbeitsweisen einhältst, wie zum Beispiel, dass du auf eine bestimmte Art und Weise mit Trainingsdaten umgehst, dass du deine Dokumentations- und Transparenzpflichten erfüllst. Sondern es ist einmal das Unternehmen. Das machen zum Beispiel viele Unternehmen in den USA. Dadurch, dass die weniger Regulierungen, vor allem im AI-Bereich, also wir haben jetzt eins, aber zumindest haben wir ein Act, aber in den USA ist es verbreitet, um nachzuweisen, dass du ein bisschen besser ist vielleicht als deine Konkurrenz auf dem Markt. So, das ist einmal die Zertifizierung des Unternehmens. Da gibt es aber auch noch eine andere Möglichkeit. Da sprechen wir von Produktsiegeln zum Beispiel. Und das ist in bestimmten Fällen im AI Act bist du sogar dazu gezwungen, eine Konformitätserklärung zu machen. Das heißt, es gibt ein internes oder externes, je nach Konstellation, Unternehmen, was dann das alles, was du da gebaut hast, sich anschaut. Und wenn das konform ist und den Regularien entspricht, dann kriegst du auch einen Sticker. Kannst entweder physisch oder digital
machen. Juhu, ein Sticker. Okay, sehr gut. Wenn ich den Sticker habe, kann ich es verkaufen.
Nein, ist das ist halt ein bisschen mehr als ein Sticker natürlich, aber ja,
das ist dann die Konformitätserklärung. Ist das nicht komplett überreguliert? Also zum Ernst, man wirft das ja auch immer vor, dass man sagt, hier wird alles irgendwie reguliert. Wir können gar keine Innovation in Deutschland und Europa ermöglichen, weil die Amerikaner, du hattest es angesprochen, in den USA ist im Grunde, probier einfach mal aus und wenn es funktioniert, dann funktioniert es und wenn nicht, dann nicht. Und wenn es Klagen gibt, entscheiden wir das dann halt irgendwie, wenn die Klagen da sind. In Europa wird sowas ja gerne vorher geklärt, ja, und das führt eben zu diesem bürokratischen Aufwand. Wir haben über den AI-Act gesprochen, du hast die ISO 42001 angesprochen. Das sind ja auch erstmal alles Investitionskosten und das dauert ja seine Zeit. Was würdest du Leuten entgegnen, die sagen, hier AI ist komplett überreguliert und wir werden hier in Europa kein bisschen Innovation nach vorne bringen, wenn das so weitergeht?
Also jedes Unternehmen sollte sich erstmal die Frage stellen und so ein bisschen wirklich in sich hineingehen und die Strategie aufstellen. Weil basierend auf deiner Strategie kannst du dann besser agieren. Wenn du mich fragst, ob AI Act ein gutes Gesetz ist, meiner Meinung nach nein. Und das hast du auch in diversen Iterationen der Diskussion um den AI Act auch gesehen. Dass da holter die Polter, nachdem ChatGPT live gegangen ist, dann auf einmal schnell ein paar Paragraphen umgeschrieben wurden, weil, haben wir gar nicht aufgepasst, was auf der Welt passiert. Auf der anderen Seite wird AI Act sehr, sehr häufig einfach nur missverstanden. Also es wird als die Verordnung betrachtet, die eigentlich alles im AI-Bereich reguliert. Das ist nicht der Fall. Das ist, wie gesagt, ein Produkthaftungsgesetz. Wir haben Produkte schon seit Ewigkeiten reguliert. Da gibt's, wenn du dir das New Legislative Framework von der Europäischen Kommission anschaust, da sind 30 Gesetze mittlerweile drin. Geht alles in dieselbe Richtung. Was die Unternehmen aber machen können, ist tatsächlich wirklich, sich einen Rechtsbeistand zu holen, um sich strategisch, bevor man überhaupt in irgendeiner Form was entwickelt, sich strategisch innerhalb der Gesetze positioniert. Und dann hat man einen klaren Rahmen. Also wenn man weiterhin in Europa bleiben möchte und wenn man weiter in Europa entwickelt und generell Produkte auf den Markt bringt, selbst wenn du dann irgendwo anders entwickelst und in Europa was verkaufen möchtest, bist du dann mehr oder weniger gezwungen, das einzuhalten. Gesetze können interpretiert werden und nicht alles ist für die Unternehmen anwendbar, weil das ist ja so, das Gesetz ist yay big, ne, also so groß und vielleicht ist für dich nur die Hälfte davon relevant. Und auch im Entwicklungsbereich, da gibt's Möglichkeiten mit einem vernünftigen Anforderungsmanagement und mit einem vernünftigen Aufsetzen von dem System auch wirklich rechtlich sicher agieren zu können. Das Problem ist gerade auf dem Markt, jeder ist auf den AI-Zug aufgesprungen und die Leute wollen damit Geld verdienen und dann hast du auch viele, viele Schwurbelberater, die dann versuchen, dir was aufzuschwatzen, die sagen, ja, natürlich kannst du alles machen, alles geht. Und dann am Ende hat sich weder dein Use Case gelohnt, noch bist du rechtlich in irgendeiner Form sicher und verkaufen kannst du es auch nicht am Ende.
Ich finde es ganz spannend, dass du als Juristin oder als Person mit Rechtshintergrund den AI Act, sage ich mal, als nicht gutes Gesetz bezeichnest, weil ich muss sagen, aus Beraterperspektive ist es großartig. Also auch wenn man das Ganze vielleicht auf eine höhere Ebene zieht und guckt, was hat dieses Gesetz eigentlich für gesellschaftliche Auswirkungen, finde ich gerade diesen Artikel 4, dieses, du musst im Grunde deine Leute KI-kompetent schulen, ist eigentlich so ein Gewinn, weil du das erste Mal dafür sorgst, dass Menschen gesetzlich dazu angehalten werden, digitale Technologie zu verstehen oder sich zumindest damit auseinanderzusetzen. Das haben wir in Social Media beispielsweise nicht gehabt. Ja? Also wenn man sich das anguckt, da war es vollkommen egal. Da konnte man machen, was man wollte, und Unternehmen haben dann irgendwie digitale Kommunikation begonnen, mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich, und mal ging das komplett in die Hose. Es gibt genug Beispiele für Shitstorms, für wirklich Kampagnen, die ganz nach hinten losgegangen sind. Und ich glaube oder erhoffe mir vielleicht auch so ein bisschen als Berater, dass da durch den AI Act und eben vor allem durch die AI Literacy, die ja jetzt mehr oder weniger verordnet wird, dass wir da, sag ich mal, einen professionelleren Umgang in der Wirtschaft mit sehen. Würdest du die Erwartung teilen oder sagst du, nee, das hat gar keinen Einfluss?
Ja, ich finde das ein bisschen traurig, dass wir ein Gesetz brauchen, um digitale Kompetenz zu vermitteln, weil KI-Kompetenz ist ja nicht mehr oder nicht weniger als ein Teil von digitalen Kompetenzen. Und wir alle wissen, dass Deutschland ein bisschen hinterherhinkt, auch was Digitalisierung zum Beispiel in Behörden anbetrifft. Und ja, ich hoffe, dass dadurch vielleicht wir auch aufwachen und sagen, okay, wir müssen mal ein bisschen mehr beibringen, weil, und das werden höchstwahrscheinlich viele Unternehmen auch merken, wenn du jetzt anfängst, digitale Kompetenz mit KI zu vermitteln, dann hast du irgendwie von hinten das Pferd aufgezogen, weil da kann es auch sein, dass da ein riesen Gap besteht, weil die Menschen müssen eine komplexere Technologie verstehen, die wir selber noch erforschen. Und wenn sie jetzt ein Gap in der Digitalisierung davor gehabt haben, dann wird es auch ein bisschen schwierig. Aber wenn das der Anfang ist, um sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, dann ja, bin ich auch happy.
So, wo du gerade so schön über KI in Behörden schimpfst, darf ich auch nochmal an die erste Folge Kollegin KI verweisen mit Yasemin. Yasemin berät den öffentlichen Dienst hinsichtlich KI, und da räumt sie auch mit so ein paar Vorurteilen auf und guckt mal, wo da eigentlich die Hürden sind, ja, und wo KI eigentlich in Behörden überall schon zum Einsatz kommt. Denn das kriegen wir, liebe Maria, ja gar nicht so oft mit, wie ich jetzt gelernt habe durch diesen Podcast. Lass uns gerne nochmal auf so mein Use Case vom Anfang zurückkommen. Ich habe jetzt irgendwie diesen WhatsApp-Bot natürlich nicht im Dauerbetrieb, sondern habe das einfach mal ausprobiert, habe es zur Disposition gestellt und wollte einfach mal gucken, was machbar ist. Wie ist das denn, wenn ich in Zukunft weiterhin solche Sachen mache, wenn ich irgendwie ausprobiere, schaue? In gewisser Weise verletze ich dabei ja vermutlich immer irgendwelche Regeln, weil wenn mir morgens ein Einfall kommt, das könntest du mal irgendwie automatisieren oder den Bot könntest du mal bauen, dann setze ich mich mit einem Kaffee an den PC, baue diesen Bot und dann ist der 2-3 Tage später fertig und ich kann ihn im Grunde irgendwo zeigen, ausprobieren, ihn weiterentwickeln und so weiter. Ich kann ja jetzt nicht morgens aufstehen und sagen, oh, ich hätte da eine Idee für so einen kleinen Bot und erstmal irgendwie einen Juristen oder eine Juristin anrufen und sagen, hey, kannst du mir bitte vielleicht einmal hier den Sticker, den besagten, geben, damit du weißt, dass mein Use Case hier auch funktioniert. Also im Grunde muss man doch sagen, für uns kleine Kreativtechnologen ist doch die Rechtslage so ziemlich mies, oder nicht?
Jein. Also ja, es gibt viele Probleme, angefangen vom geistigen Eigentum, Urheberrecht unter anderem, darunter bis hin zu DSGVO und. Wenn du jetzt nicht jedes Mal deinen Rechtsbeistand anrufen möchtest und fragen möchtest, ist es in Ordnung oder nicht, ich kann wirklich jedem ans Herz legen, sich selber fortzubilden. Und da ist ja wieder die KI-Kompetenz gefragt, wenn du jetzt selber zu KI-Themen berätst und Bots baust, dann brauchst du natürlich mehr Wissen als ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die dann Copilot nutzt. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, weil AI, das ist jetzt nicht einfach eine Software, die also natürlich ist das technisch gesehen Software, aber die hat weitreichende Folgen, auch für die Gesellschaft. Und wir müssen mit dieser Technologie ein bisschen anders umgehen, als wir davor das gemacht haben. Und ich selber habe ziemlich früh gemerkt, während ich angefangen habe, im AI-Bereich zu forschen, dass mein Studium nicht ausreicht. Deswegen habe ich dann weiter mich fortgebildet und bin quasi, obwohl ich schon berufstätig war, neu studiert. weil mir das halt nicht ausgereicht hat. Und ich merke auch, Menschen, die wirklich im AI-Bereich seit Jahren forschen, das sind entweder reine Techies, die machen Machine Learning, ist keine Frage. Aber sobald du dann in irgendeiner Form dich mit Juristerei und AI befasst oder mit Soziologie und Juristerei, du kommst ohne interdisziplinäres Wissen nicht weiter. Und ich merke das auch halt im beruflichen Leben genauso. Also es ist wirklich einfach nur, sich fortzubilden, Konferenzen zu besuchen. Dann kannst du dir selber als Entwickler die Frage stellen, ist es in Ordnung, was ich mache? Und dann kannst du auch die richtigen Fragen stellen oder die richtigen Berater oder Juristen oder wen auch immer dann anrufen und fragen, ist es okay, ja oder nein?
Verstehe. Und neben Konferenzen kann man natürlich auch andere Sachen machen, wie Podcasts zu hören, um sich aufzuschlauen. Das ist vielleicht nicht ganz so wissenschaftlich, aber ich muss dir sagen, ich habe, als ich angefangen habe, habe ich extrem viel Wissen so aus Newslettern gezogen, aus Podcasts dann natürlich. Da gab es wenige, die tatsächlich auf konkrete Use Cases aus waren, weshalb ich jetzt auch irgendwie das ein bisschen als Motivation genommen habe, ganz klar. Aber durchaus eine ganze Menge coole Denkanstöße gegeben haben. Und am Ende des Tages liegt es, glaube ich, an uns, ja, sich fortzubilden und zu gucken, was möchte ich lernen und welche Verantwortung habe ich vielleicht auch. Ja. Und das finde ich einen ganz spannenden Take, den wir zum Abschluss nochmal so bringen können. Dass es vielleicht gar nicht nur darum geht, was kann ich wie optimieren und wo kann ich meine 15% Effizienz rausbekommen und wann tritt der Return of Invest ein, sondern was für eine Verantwortung habe ich vielleicht auch gegenüber dieser neuen Technologie, gegenüber der Mitgestaltung dieser Technologie in ihren Einsatzbereichen und natürlich auch gegenüber meinen Angestellten, die diese extrem mächtige Technologie dann nutzen. Denn, und das sagst du ja richtig, es ist nicht einfach nur ein Software-Tool. Es ist tatsächlich etwas, was eine ganze Menge verändern wird. Maria, vielleicht einmal noch eine Frage zum Abschluss. Wo steht Europa eigentlich im Vergleich zur Welt? So, du bist jetzt ja auch irgendwie in anderen Ländern unterwegs. Du hast so ein bisschen einen Überblick über das, was da auch international passiert, hast international studiert und so weiter. Wo ist der Unterschied, wie Europa KI und überhaupt diese neue Technologie angeht im Vergleich zu den USA oder auch vielleicht zum asiatischen Raum? Gerade wenn es so ein bisschen darum geht, wie entwickeln die eigentlich? Was machen die anders als wir? Und was können wir vielleicht von denen lernen oder auch umgekehrt?
Ja, du hast ja diverse Lager gerade, weil AI auch für politische Zwecke benutzt wird. Und wir haben, was wir jetzt erleben, ist tatsächlich auch eine Art von so ein Wettbewerb oder so ein AI-Race, was auf der Welt gerade stattfindet. Da gibt's Gespräche zu Democratic AI, Autocratic AI, zum Beispiel in China, dass die dann die KI für eigene Zwecke nutzen, für politische Zwecke. Und da ist auch die Frage, wer zuerst dann Artificial General Intelligence Level erreicht, der hat dann sozusagen politisch
gewonnen. Die sagenumwogene AGI.
Genau. Und dementsprechend sind die Länder, die jetzt nicht so, natürlich sind wir reguliert. USA hat auch eigene Gesetze, aber mit Trump wurde ja dann teilweise alles nichtig gemacht und jetzt ist deren Motto Innovation über alles. Da wurde teilweise auch schon in den Raum geworfen, dass bitte gar nicht mehr Trainingsdaten als in irgendeiner Form geistiges Eigentum betrachten und ja.
Die werden das ist ja die große Urheberrechtsdebatte.
Genau,
ne? Das
genau,
ist ja,
genau,
auch die,
genau.
Also um vielleicht einmal kurz ein bisschen Hintergrundwissen dazu geben, das ist, diese Trainingsdaten sind natürlich irgendwo aus dem Internet oder von öffentlichen Daten zusammengeklaut und da ist auch nicht immer klar, woher die eigentlich kommen. Und am Ende wird auch niemand, sag ich mal, daran beteiligt, dass seine eigenen Daten dann da drin sind. Und das ist, finde ich, eine ganz spannende Debatte, wie man diese Leute auch dann, sag ich mal, an den Gewinnen beteiligen könnte. Denn ich kenne das selbst, als Autor profitiere ich von der VG Wort, ja, das ist eine Verwertungsgesellschaft, die dafür sorgt, dass wenn mein Buch irgendwie in Büchereien ausgeliehen ist oder kopiert wird oder wie auch immer, dass man da als Autor oder Urheber seinen Obolus bekommt. Und das fehlt ja für KI komplett. Finde ich die Debatte noch viel zu leise, inwiefern wir das bei KI auch machen könnten, weil diese Trainingsdaten ja eigentlich am Ende darüber entscheiden, wie gut so ein KI-Modell auch ist. Und wenn sich jetzt Meta, sag ich mal, dafür entscheidet, gute Social-Media-Posts mit in den Trainings Trainingsdatensatz der nächsten Version der KI zu nehmen, was ja jetzt irgendwie vor kurzem auch eine Riesendebatte war, wie man da widerspricht und alles, dann könnte man ja eigentlich durchaus sagen, okay, pass auf, ich gebe das frei. Also ich habe vielleicht ein paar gute Posts auch und davon kann die KI ja profitieren. Und am Ende können wir alle davon profitieren, weil Social Media vielleicht einfach auch wieder besser wird, ja. Aber dann möchte ich halt irgendwie meine paar Cent dafür haben. Ja, und dann möchte ich vielleicht, je besser irgendwie meine Posts sind und je wichtiger sie dann auch im Trainingsdatensatz sind, desto mehr Geld möchte ich haben. Glaubst du, solche Innovationen könnten da tatsächlich auch nochmal gefördert werden? Oder ist das eh vom Tisch jetzt, wo Trump sagt, hier Innovationen über alles und egal, was Urheberrecht ist und was nicht?
Es geht ja über das Urheberrecht hinaus. Ne? Also wir sprechen, also lass mal erstmal den Gedanken da beenden. Also wie gesagt, du hast jetzt unterschiedliche Lage. Du hast unter anderem Trump, der jetzt Innovationen über alles. Du hast China, die selbstverständlich ein bisschen autokratisch mhm. unterwegs ist. Du hast Japan, die ein kollaboratives Modell fahren, wo die dann auch ein AI-Innovationsoffice aufbauen, wo dann Unternehmen gemeinsam sozusagen mit Regierung, eventuell mit Fördergeldern von der Regierung tatsächlich an AI arbeiten können. Und dann hast du Europa, die dann sagt, das ist ein Produkt und wir sprechen über risikobasierte Produkthaftung und dann dementsprechend über Konformitätserklärung, wo du dann eventuell so einen online, wieder in Anführungsstrichen, Sticker bekommst oder halt physisch irgendeinen Wisch, womit du dann nachweisen kannst, du bist konform, du hast bestimmte Normen eingehalten. So wie du siehst, es ist ja noch nicht mal, wir regulieren die anderen nicht. Es sind wirklich unterschiedliche Ansätze und Denkweisen, was eine AI ist. Ne? Mhm. Und um auf deine Umverteilung von Gewinnen zurückzukommen, weil natürlich, wenn du jetzt wissen würdest, du kriegst was oder ein Unternehmen bekommt etwas, wenn die jetzt eigene Daten ins Modell dann reinwerfen. Wie macht man das? Und es gibt halt diverse wissenschaftliche Lager und eines davon ist natürlich eine AI-Steuer. Weil es ist am einfachsten, wie du dann sozusagen diese Umverteilung dann gestalten kannst. Weil dann ist es nicht mehr, Max hat vielleicht 3 bessere Posts als Maria, weil Maria bei Facebook dann immer so stillschweigend immer zugeguckt hat und nichts gepostet hat. Und Max war dann immer so auf Twitter Nowadays X unterwegs. Und wo ist es dann rechtens? Und ja, Steuer vielleicht.
Bin ich gespannt, was da kommt. Ich bin mir nicht sicher, ob das so realistisch ist, aber ich finde die Idee grundsätzlich nicht schlecht. Wenn ich nämlich jetzt meinen WhatsApp-Bot hätte und ich würde, sage ich mal, in meinen WhatsApp-Status schreiben, hey, ihr alle, wenn ihr mir eine Sprachnachricht schickt, dann geht davon aus, dass die Teil des nächsten Trainingssatzes irgendeiner KI wird und ihr habt hiermit, sage ich mal, das Recht, Geld dafür zu bekommen, dann würde ich wahrscheinlich von Sprachnachrichten zugebombt werden, weil dann alle irgendwie Geld haben wollen. Aber ja, genau. Ich glaube, es stehen uns spannende Zeiten bevor, was die Regulierung angeht, was dieses Race for AGI angeht. Ich persönlich muss sagen, ich bin da so weit weg von. Ich glaube nicht dran. Ich glaube wirklich, dieser Begriff allgemeine künstliche Intelligenz oder so eine allumfassende, sich selbst verbessernde KI ist ein Märchen, das von den entsprechenden Hyperscalern in die Welt gesetzt wurde, um noch mehr Investorengelder verbrennen zu können. Aber wir werden es sehen, Maria. Wir werden es sehen. Hast du noch eine abschließende Meinung dazu?
Ich habe, wieso ich im AI-Bereich forsche, weil ich unheimlich gerne Science-Fictions schaue. Ah. Und ich habe als Kind schon unheimlich gerne auch Science-Fiction gelesen und oh mein Gott, deswegen ist Technologie für mich, also ich bin ja schon lange im Technologiebereich unterwegs und wo ich mit der Forschung angefangen habe, waren wir so ein paar Nerds. Das war wirklich so ein Nischending, vor allem auch im AI-Bereich, ne? Und heutzutage, also ich habe manchmal so ambivalente Tage, wo ich dann wirklich an einem Tag denke, wow, cool, was wir so machen können und AGI kann nicht früh genug da sein. Und dann eine halbe Stunde später, oh mein Gott, was haben wir getan? Ne? Weil wenn du dann auch siehst, wie schnell und rapide das ohne irgendwie genügend Hintergedanken oder halt Nachdenken eingesetzt wird und diese Skalierbarkeit und mit Agentic AI und auch wie die Menschen dann die AI selber nutzen. Ohne dann den Content zu überprüfen, wird dann schnell auf Post geklickt oder Deploy im Coding-Bereich. ne? Weil AI weiß ja schon besser. Das ist so ein bisschen gesellschaftlich problematisch. Deswegen
KI lernen, Literacy ernst nehmen, sich weiterbilden und vor allem als Unternehmer, als Unternehmerin schauen, was für eine Verantwortung geht da eigentlich mit einher.
Und wie beim Arzt, Max, immer eine Zweitmeinung holen.
Natürlich, immer, okay, wird mit aufgenommen. Also zwei Juristen sind immer besser als einer, aber dann...
Nicht Juristen, nicht zwangsläufig Juristen, selbst wenn irgendwelche Projekte zustande kommen, überhaupt sich die Frage stellen, ist es für mich wichtig, ja oder nein? Oder wenn einer erzählt, alles machbar, lieber auf Nummer sicher gehen und eine Zweitmeinung holen.
Nehmen wir mit. Das war Kollegin KI. Danke, Maria, für deine Zeit und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.
Gerne,
ciao.
Gerne, ciao.
Ja, was haben wir gelernt? Wenn man so ein bisschen experimentiert mit KI, erst Automatisierung baut und so weiter, dann sollte man im Hinterkopf behalten, dass das alles natürlich nicht ohne weiteres als Produkt dienen kann. Man sollte sich da schon vorher informieren, Gedanken drüber machen und schauen, was man eben mit solchen Use Cases auch erreichen möchte. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Mein WhatsApp-Sprachnachrichten-Transkriptor bleibt bis auf weiteres in der Schublade. Aber ich werde weiter ausprobieren und natürlich irgendwie gucken, was man so bauen kann und das auch mit euch besprechen. Und eine Sache, die ich ja gerne baue, ist ein Chatbot zum Inhalt dieser Folge. Also wenn ihr nochmal Rückfragen habt, könnt ihr diesen Chatbot bemühen. Er ist in den Shownotes verlinkt und natürlich könnt ihr auch die Folge roasten lassen. Und bei den letzten beiden Malen habe ich das ja auch schon gemacht. Jetzt wird es eine Tradition. Gucken wir doch mal, liebe KI, roaste meine Folge.
Du startest mit Sprachnachrichten, hast, baust dir einen Bot und wunderst dich, dass das nicht so ganz legal ist. Naiv? Ein kleines bisschen. Aber hey, immerhin hast du Maria eingeladen, die dir den Kopf gerade gerückt hat und das auf extrem charmante Weise. Also vielleicht nächstes Mal erst denken, dann bauen oder direkt Maria anrufen. Und ja, von deinem Podcast kann man echt was lernen, vor allem, dass man nicht einfach wild mit Daten jonglieren sollte. Cheers!
Vielen Dank, liebe KI. Ich denke, das lassen wir so stehen. Das ist mein Learning aus dieser Folge. Das können wir so mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit dem Bot. Und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.